NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann, Ihnen einen schönen guten Abend. Wir reden heute Abend über das Thema Griechenland und ich bin sicher, Sie erinnern sich noch gut an die sogenannte Griechenland-Krise. Da ging es um Rettungsfonds, Hilfspakete, Sparauflagen und ja, die Diskussion um einen möglichen Grexit. Und heute muss Griechenland zudem mit einer weiteren Krise fertig werden, nämlich mit der Flüchtlingskrise. Nach Schließung der sogenannten Balkanroute stranden die Flüchtlinge in Griechenland. Da sagte Alexis Tsipras, wir werden nicht akzeptieren, dass sich unser Land in ein Lager für menschliche Wesen verwandelt. Deutschlands Außenminister Steinmeier am Wochenende, sich der eigenen Probleme entledigen, indem man europäische Partner in Not bringt, damit meint er Griechenland, so können wir in Europa nicht miteinander umgehen. Und was meint die Kanzlerin? Die Kanzlerin sagt, Griechenland braucht unsere Hilfe, die EU wird Griechenland solidarisch unterstützen. Was das heißt, auch das wollen wir klären im Laufe dieser Sendung. Also wir reden über Griechenland und die Frage an Sie, wenn Sie wollen, lautet sie so, wie soll die EU sich gegenüber Griechenland verhalten? Soll sie hart bleiben, auf den Schulden bestehen oder soll sie Griechenland helfen, womöglich Schulden erlassen? 08000 441 777, das ist die Telefonnummer, mit der Sie mitreden können. Und wir reden miteinander nach den 21 Uhr Nachrichten. Aber Sie können schon jetzt auch im Laufe unserer Debatte bis 21 Uhr anrufen, wenn Ihnen das durch den Kopf geht oder Sie sagen, ich bin anderer Meinung, dann 08000 441 777. Dimitros Drustras war Außenminister in Griechenland. Guten Abend, Herr Drustras.
Guten Abend, Herr Baumann. Guten Abend aus Athen.
Herr Drustras, ich habe gelesen, Ihr Vater war Grieche und Ihre Mutter Deutsche, ist das richtig?
Richtig, das ist richtig.
Sind Sie deshalb befangen heute Abend?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich wie immer auch in der Vergangenheit und auch jetzt die Dinge möglichst objektiv betrachte und dies auch objektiv rüberbringe.
Der zweite in der Runde hat ebenfalls einen griechischen Namen, das ist Professor Alexander Kritikos. Guten Abend, Herr Kritikos.
Schönen guten Abend, Herr Bormann.
Auch Ihre Eltern sind halb deutsch, halb griechisch. Sind Sie trotzdem neutral?
So neutral, wie man sein kann in einem deutsch-griechischen Thema. Ich denke aber, dadurch, dass eben beide Aspekte in diese Diskussion reinbringen, können wir da sicherlich auch Licht auf einige Punkte werfen, die aus rein deutscher Sicht so nicht geworfen werden, aber auch nicht aus rein griechischer.
Sie sind, wenn man will, der Mann für die Wirtschaft heute Abend. Sie sind Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und dritter im Bunde ist unser Korrespondent Wolfgang Landmesser. Guten Abend, Herr Landmesser.
Guten Abend, Kalisperda, auch aus Athen.
Kalisperda aus Athen. Bei Ihnen ist es inzwischen eine Stunde später. Herr Landmesser, lassen Sie uns gleich mit der Frage einsteigen. Welche Rolle spielt in den griechischen Medien die Flüchtlingsfrage?
Die ist natürlich im Moment beherrschend, weil seit die Balkanroute geschlossen ist, seit die mazedonische Grenze zu ist und dort immer noch rund 12.000 Menschen Flüchtlinge ausharren, dass sie vielleicht doch noch weiterkommen, ist das ein Problem, was überall in Griechenland eigentlich spielt, an der mazedonischen Grenze, in Piräus, wo auch über 5000 Flüchtlinge ausharren und auf den griechischen Inseln, wo die Flüchtlinge, die neu ankommen, mittlerweile interniert werden in den sogenannten Hotspots, wo sie festgehalten werden, wo über ihre Asylverfahren entschieden werden soll in einem Schnellverfahren. Also das ist eine Geschichte, die immer morgens auch in den Frühprogrammen der Fernsehsender eine Rolle spielt. Es ist ein Thema, was neben den Verhandlungen mit den Geldgebern, die ja auch immer noch weiterlaufen, weil das laufende Rettungsprogramm im Moment bewertet wird, weil es um wichtige Reformen geht, das beherrschende Thema in Griechenland.
Das Rettungsprogramm ist das Stichwort für Professor Kritikos. Herr Kritikos, wie ist denn die wirtschaftliche Lage in Griechenland zurzeit? Ich habe gelesen, in den nächsten Monaten ist einiges zu bezahlen von Seiten der Griechen aus. Würden Sie sagen, dass mit dem Sparpaket die Armut zugenommen hat?
Ich würde nicht sagen, dass die Armut direkt zugenommen hat. Ich würde aber sagen, dass mit diesem Sparpaket man am Ende der griechischen Wirtschaft erheblichen Schaden zugefügt hat. Aus zwei Gründen. Zum einen versucht die griechische Regierung eben zahlungsfähig zu bleiben und das tut sie, indem sie Zahlungen in Griechenland zurückhält, das heißt also insbesondere Zahlungen an private Unternehmen zurückhält und Rückzahlungen von überzahlten Steuern zurückhält. Das trifft die griechischen Unternehmen, die ohnehin derzeit sehr stark gebeutelt sind von diesem Sparkurs, von den nach wie vor bestehenden Kapitalverkehrskontrollen und der insgesamt nach wie vor doch eher schlechten Wirtschaftsperspektive. Die leiden nun seit ungefähr einem Jahr unter diesem katastrophalen Regime, dass Kapitalverkehrskontrollen aufrechterhalten werden. Und sie leiden eben auch darunter, dass nach wie vor bis heute kein lebendiges Bankwesen existiert, das ihnen Kredite gibt und kein Markt vorhanden ist innerhalb Griechenlands, der ihnen irgendeine Perspektive gibt.
Herr Drutsas, man muss sagen und wissen, dass Sie von der Partei PASOK nahestehen. Das heißt, Sie sind eigentlich in der Opposition unterwegs. Trotzdem an Sie die Frage, welche Auswirkungen hat das auf die Menschen in Griechenland? Lassen Sie uns mal mit der Rentenreform beginnen. Was heißt das für Rentner in Griechenland zurzeit?
Herr Bormann, das heißt für Rentner, die ohnehin bereits sehr gekürzte Renten haben, nochmalige Pensionskürzungen. Und das ist eben, glaube ich, das Problem. Und das hat auch Professor Kritikos bereits kurz angesprochen, dass auch die heutige Regierung leider zu den alten Rezepten greift, also Steuererhöhungen, Pensionskürzungen und viel zu wenig Strukturreformen. Und das spürt natürlich der griechische Bürger, insbesondere der Rentner, in seinem alltäglichen Leben und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Die Stimmung innerhalb der griechischen Bevölkerung ist, glaube ich, so ziemlich tief gesunken, wie sie noch nie zuvor war.
Gut, das sagen Sie natürlich aus Sicht der Opposition. Das müssen Sie, glaube ich, auch so sagen. Fragen wir mal unseren Korrespondenten Wolfgang Landmesser. Wenn wir über die Stimmung versuchen, diese Stimmung zu beschreiben in Griechenland, versuchen wir es mit einer konkreten Frage. Auf wen schimpfen denn die Griechen?
Ja, also ich glaube, dass bei vielen so eine Art Defätismus auch immer mehr sich ausbreitet und auch ein Skeptizismus, ob man da jemals nochmal rauskommt. Aber es gibt auch große Proteste gegen die Pläne der Regierung, was jetzt gerade die Rentenreform angeht. Und noch keine Regierung, denke ich, hat in der Krise so einen Gegenwind entgegengeschlagen. Jetzt auch gerade in der linken Regierung, die ja versprochen hat, dass diese Reformen, so wie sie jetzt geplant sind, nicht kommen müssen. Also da hat der Ministerpräsident Alexis Tsipras auch ein großes Problem, das den Menschen zu erklären. Und es stehen inzwischen Gruppen gegen die Regierung auf, die sich bisher zurückgehalten haben. Da gibt es den sogenannten Aufstand der Krawatten, wie das in Griechenland heißt. Also auch Rechtsanwälte, Angehörige der freien Berufe, Apotheker, Ärzte und Physiotherapeuten, alle, die eben frei arbeiten, die werden durch diese Rentenreform auch getroffen. Und die sagen auch, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Und das trifft jetzt diejenigen, die quasi Leistungsträger sind in der Gesellschaft. Und deswegen schlägt dieser Regierung ein enormer Gegenwind entgegen. Andererseits ist es überfällig, dass diese Rentenreform kommt. Es ist die Frage natürlich, wie sie in den Details ausgestaltet ist. Aber das ist etwas, was die Vorgängerregierungen, auch die PASOK-Regierung, dann die Koalitionsregierung aus PASOK und Nea Demokratia bisher einfach nicht auf den Weg gebracht hat und was einfach sein muss und was jetzt in einer Situation, wo sowieso schon alle möglichen Kürzungen und Arbeitslosigkeit und alle möglichen Steuererhöhungen hinnehmen müssen, dann noch dazukommt und die Menschen zusätzlich belastet und frustriert.
Ein bisschen muss ich widersprechen.
Herr Kritikos, bitte.
Ja, zu sagen, die Vorgängerregierung, ich bin parteilos, das sollte ich hier rausstreichen, die Vorgängerregierungen hätten keine Rentenreformen zustande gebracht, das stimmt so einfach nicht. Es gab vorher schon 2 bis 3 Rentenreformen, in jeder wurden die Renten erheblich gekürzt. Es ist richtig, dass man von dieser Regierung jetzt weitere Kürzungen verlangt. Und ich denke, Sie haben aber eben gleichzeitig das eine wichtige Element angesprochen. Die Ausgestaltung dieser weiteren Rentenreform ist eben sehr unglücklich gewählt worden. Und da kann man sich nun streiten, wer ist verantwortlich dafür. Ist es die griechische Regierung? Sind es die Gläubiger? In jedem Fall muss man festhalten, dass es eben wirklich an Grenzen stößt, wenn man ein weiteres Mal nicht nur sozusagen das Renteneintrittsalter erhöht, wofür alle sind wahrscheinlich in Griechenland, aber eben gleichzeitig auch noch ein viertes Mal Renten kürzt ohne gleichzeitig eben eine Sozialhilfe einzuführen, die es in Griechenland überhaupt nicht gibt.
Ich würde Sie gerne mit drei Zahlen konfrontieren, Herr Kritikos, ob die denn richtig sind. 24%, ist das die Arbeitslosigkeit in Griechenland nach Ihren Erkenntnissen auch?
Ja, ich glaube eher inzwischen wieder einen Tick höher, aber in diesem Umfeld. Ja.
Und man muss wissen, die Hälfte aller unter 25-Jährigen sind arbeitslos. Und die andere Zahl, da kursieren unterschiedliche Zahlen in den statistischen Unterlagen. 38% in Griechenland gelten als arm, wobei man die Armutsschwelle in Griechenland anders einschätzen muss als in Deutschland. Die beginnt bei 540 Euro. Wer da drunter liegt, gilt als arm. Würden Sie die Zahl bestätigen, Herr Kritikos? 38% gelten als arm?
Ich denke, auch das kann man so bestätigen. Ich würde sogar noch eine weitere Zahl hinzufügen. Und das ist für mich die erschreckendste Zahl eigentlich. Derzeit leben in Griechenland mehr Menschen von Rentenzahlungen als von Gehältern von Angestellten. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem, worüber wir sprechen müssen. Nicht eben die Tatsache, dass erneute Rentenkürzungen erfolgen sollen, sondern das Problem, was eigentlich seit inzwischen einem Dreivierteljahr völlig in den Hintergrund gerückt ist: Wie kann man diese griechische Wirtschaft wieder auf Trab bringen? Wie kann man irgendein positives Signal in die griechische Wirtschaft hineinsenden, um potenziell zukünftig Arbeitsplätze irgendwo zumindest am Horizont zu sehen.
Um das nochmal zu untermauern, laut OECD ist die Beschäftigungsquote in Griechenland, liegt sie bei 49,6% und zum Vergleich in Deutschland bei 74 und in der Schweiz sogar bei 79,7. Das ist die eine Säule unserer Debatte, nämlich die Säule, wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse in Griechenland. Und nun, ich habe das zu Beginn der Sendung gesagt, kommt da die Flüchtlingskrise und Griechenland wird gebeten, so Zitat unseres Innenministers, seine Hausaufgaben zu machen. Damit meint Lothar de Maizière, Griechenland möge die Grenze schützen, die äußere Grenze. Herr Landmesser, ist das überhaupt möglich?
Also das ist eine Diskussion, die sehr unehrlich geführt worden ist in den letzten Monaten. Ich habe mich da auch oft drüber geärgert, dass den Griechen quasi angelastet wird, jetzt allein für den Schutz ihrer Außengrenzen zu sorgen und zu erwarten, dass man eine Seegrenze von vielen hundert Kilometern einfach so dicht machen kann. Das ist schlicht nicht möglich, wenn da hunderte von Schlauchbooten sich auf den Weg machen von der Türkei aus und die Türkei nicht in der Lage ist, die Schlepper, die an der türkischen Küste aktiv sind, effektiv zu bekämpfen. Das war von Anfang an illusorisch, dass das möglich ist, und da hat die EU auch viel zu lange gebraucht, um Griechenland zu unterstützen. Griechenland hat, das sind meine Recherchen, relativ früh darauf hingewiesen, was da auf die EU zukommt. Etwa vor einem Jahr haben die Behörden in Brüssel Alarm geschlagen, gesagt, das ist eine Flüchtlingswelle, die auf uns zukommt, die wir bisher so nicht gesehen haben. Wir brauchen da Unterstützung. Und dann hieß es auf der anderen Seite, Griechenland hätte diese Unterstützung nicht angenommen. Das mag da teilweise Schwierigkeiten gegeben haben in der Zusammenarbeit zwischen Frontex und den griechischen Behörden. Aber insgesamt ist es doch so, dass Griechenland mehr Hilfe angefragt hat, als wirklich gekommen ist, und dass diese Hilfe relativ spät gekommen ist.
Wir gucken gleich mal, wie diese Hilfe konkret aussieht. Vorher die Frage an Herrn Drutsas als ehemaligen Außenminister in Griechenland. Würden Sie denn sagen, dass Griechenland aufgrund der Schließung der Balkanroute jetzt in der Flüchtlingsfrage den schwarzen Peter hat?
Sicherlich ist Griechenland in einer sehr, sehr schwierigen Situation jetzt. Es ist, wenn ich das vielleicht so beschreiben darf, Griechenland ist eine Art Sandwich zwischen der Türkei und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, so seit dem Zeitpunkt, wo eben diese Grenzen geschlossen worden sind. Und der schwarze Peter wird Griechenland sehr leicht zugeschoben, wie Herr Landmesser bereits dankenswerterweise herausgestrichen hat. Sind eben diese Seegrenzen nicht sehr leicht zu schützen und sicherlich nicht in der Form, wie sie eben von den EU-Partnern verlangt wird oder wie es eben diese Vorstellungen gibt. Ich glaube eben, dieser Pauschalvorwurf, der Griechenland gegenüber gemacht wird, ist ganz einfach falsch, weil es ist ja auch im ureigensten Interesse Griechenlands, dass das System eben funktionieren soll, damit eben nicht all diese Flüchtlinge und Migranten in Griechenland stranden.
Der Vorwurf wird den Griechen gemacht. Wie schlägt sich das denn in der Bevölkerung nieder, Herr Landmesser? Ist es so, dass die Griechen auch denken oder dass sich die Wut Richtung Flüchtlinge kanalisiert?
Nein, das ist zum Glück nicht so. In überwiegendem Ausmaß ist es so, dass die Griechen sehr hilfsbereit sind. Also alles, was man sieht, auch im Fernsehen und was ich auch höre, so aus meinem Umfeld, hat man ein großes Mitgefühl mit den Flüchtlingen. Und das liegt teilweise auch an der griechischen Geschichte. Es gibt eine Flüchtlingsvergangenheit. Zehntausende, Hunderttausende mussten aus der Türkei fliehen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dann gab es nochmal einen Exodus in den 50er Jahren aus Istanbul. Und es gibt ganze Stadtviertel, die in Athen gegründet worden sind. Das wissen die beiden griechischstämmigen Mitdiskutanten sicher besser, die auf Flüchtlinge zurückgehen. Insofern ist man da prinzipiell, so wie ich das erlebe, offen. Es gibt auch Feindseligkeiten in Gemeinden, wo jetzt neue Flüchtlingscamps entstehen. Da gibt es hässliche Berichte von brennenden Baracken auch, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollten oder von Schweineköpfen auf dem Gelände, wo Camps errichtet werden sollen, Bauern, die dann Gelände umpflügen. Das ist auch durchaus der Fall. Aber überwiegend sehe ich da sehr große Hilfsbereitschaft, ob das jetzt in Piräus ist am Hafen, wo es kostenlose Essensausgabe für die Flüchtlinge gibt, oder in Idomeni, wo auch sehr viel Hilfsbereitschaft von der Bevölkerung vor Ort ist.
Wir reden heute Abend im Themenabend über die Frage Herkulesaufgabe für Griechenland. Und die Herkulesaufgabe ist die, dass dieses Land einerseits zwischen Sparpolitik und andererseits zwischen der Flüchtlingskrise steht. Und die Frage ist, was soll man mit Griechenland tun? Soll man den Griechen helfen oder soll man auf dem Standpunkt verharren, macht eure Hausaufgaben und seht zu, wie ihr damit klarkommt? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Was meinen Sie, was soll man für Griechenland tun oder soll Griechenland, muss Griechenland diese Frage alleine lösen? Alexander Kritikos, Sie sind der Mann fürs Geld heute Abend, was die Wirtschaft angeht. Wenn wir uns mal die Sparauflagen anschauen und jetzt kommt da die Flüchtlingskrise dazu. Ist das wirtschaftlich noch eine größere Hypothek, wenn man jetzt sagt, ihr Griechen müsst euch auch um die Flüchtlinge noch kümmern?
Ich denke ja, und ich denke, vorab sollte man einfach sagen, diese zwei Themen sollten sehr stark, sehr scharf getrennt werden.
Kann man das trennen?
Ja, man kann es trennen, man muss es trennen aus meiner Sicht auch, denn die Flüchtlingskrise ist eine europäische Thematik. Und ich glaube, da es eine europäische Thematik ist, muss man hier auch endlich anfangen aufzuhören, in nationalen Lösungsschemata zu denken. Man kann nicht sagen, Griechenland
Aber die
soll.
lass, darf ich Sie mal unterbrechen,
Ja.
die Finanzkrise ist auch ein europäisches Thema.
Die Finanzkrise ist ein europäisches Thema, aber mit Ursachen, die man auf Länderebene unterschiedlich behandeln kann, mit unterschiedlichen Verursachern. Da hat Griechenland eine klare Verursacherrolle, der es sich stellen muss. Und bei der Flüchtlingskrise ist nach meinem Wissen nun Griechenland nicht unbedingt der Verursacher, sondern eben das Land mit der größten Seegrenze innerhalb Europas, zumindest der größten Seegrenze, die eben diesem Flüchtlingsstrom ausgesetzt ist. Und ich glaube, hier kann eigentlich nur eine Lösung gegangen werden, nämlich die, dass man sagt, hier bedarf es eines gesamteuropäischen Konzeptes, nicht nur bei der Verteilung der Flüchtlinge, aber auch eben bei dem Auffangen der Flüchtlinge in Griechenland, bei dem Umsetzen dieses Abkommens mit der Türkei, ebenso wie bei den weiteren Verteilung der gesamten Zahl der Flüchtlinge.
Ja, bleiben wir mal in der Gegenwart. Das ist ja Zukunftsmusik. Was könnte man tun oder was sollte man tun? Bleiben wir mal in der aktuellen Situation, nämlich die griechisch-mazedonische Grenze, Idomeni. Herr Landmesser, was ist die neueste Entwicklung dort in diesem Gebiet?
Also es ist nach wie vor so, dass der Großteil der Flüchtlinge, der sich dort befindet, nicht weg möchte von der Grenze, weil die Informationslage aus meiner Sicht auch sehr für die Flüchtlinge sehr unübersichtlich ist. Das sind die Behörden, die jetzt immer deutlicher sagen, auch was am Anfang vielleicht nicht deutlich genug passiert ist: Ihr habt keine Chance, über diese Grenze zu kommen, die wird sich nicht mehr öffnen. Das ist die Entscheidung der Länder entlang der sogenannten Balkanroute, dass die Grenzen dicht sind, dass sie keinen Flüchtling mehr durchlassen, ob es jetzt ein Syrer ist oder ein Pakistani oder ein Iraki, egal, da kommt keiner mehr durch. Und dann gibt es auf der anderen Seite immer wieder Hoffnung und Informationen von Aktivisten teilweise auch, die sagen, lasst euch da nicht irgendwas erzählen. Wenn ihr weggeht, dann kommt ihr in Camps, ihr werdet interniert und wieder abgeschoben in die Türkei. Und deswegen ist diese Situation nach wie vor angespannt. Die Busse stehen bereit an der Grenze, an diesem Camp, was sich ja direkt an diesem Grenzübergang befindet, der jetzt seit Wochen schon geschlossen ist. Aber nur wenige steigen eben bisher ein und lassen sich zu anderen Camps bringen. Dann ist natürlich das Problem, dass Griechenland auf diese Situation nicht vorbereitet war, dass parallel auch neue Camps aufgebaut werden müssen. Das braucht Zeit. Und da gibt es immer noch eine Lücke von ungefähr, wenn man den Statistiken glaubt, den offiziellen von 10.000 Plätzen, wo Flüchtlinge noch untergebracht werden müssen oder wo die noch geschaffen werden müssen für Flüchtlinge, die bereits in Griechenland sind, entweder auf den Inseln oder bereits auf dem Festland.
Herr Dutzler, Herr Kritikos hat vorhin diese Formel benutzt, die wir schon gut kennen. Das gibt nur die Lösung eines gesamteuropäischen Konzeptes. Wie viel Vertrauen haben Sie in diese Formulierung?
Ich muss Vertrauen haben in diese Formulierung, denn das ist die einzig wirklich gangbare, der einzig wirklich gangbare Weg. Nur, Herr Bormann, Sie haben recht, wenn Sie kritische dies anstimmen. Die gesamteuropäische Lösung mag zwar eine Einbahnstraße sein, aber so wie sie im Moment verfolgt wird, meines Erachtens gibt es besonders viele Schwächen. Also ob man wirklich auf den Erfolg hier vertrauen kann bei dieser Lösung und bei dieser Vereinbarung, die letztens getroffen wurde zwischen der Europäischen Union und der Türkei, da muss ich ganz ehrlich gestehen, aus meinen eigenen auch persönlichen Erfahrungen als Außenminister, insbesondere in den Beziehungen mit unserem Nachbarn Türkei, gibt es sehr, sehr große Fragezeichen.
Lassen Sie uns das Thema Pakt mit der Türkei noch einen Moment verschieben und Wolfgang Landmesser fragen, wie sieht denn die aktuelle Hilfe der EU aus für das, was sich im Moment gerade an Flüchtlingskrise in Griechenland ereignet? Welche Hilfe kommt da auf die Griechen zu?
Nee, das ist ein Paket von 600 Millionen Euro, das beschlossen wurde vor einigen Wochen, verteilt auf 3 Jahre. Da geht es um konkrete Hilfe beim Aufbau von Camps, da geht es um Versorgung der Flüchtlinge, da geht es auch um Personal. Und dieses Programm muss jetzt natürlich möglichst schnell umgesetzt werden, damit das Geld auch wirklich zur Verfügung steht, damit es nicht das, was Griechenland sowieso zur Verfügung hat, noch weiter schmälert, den finanziellen Spielraum sozusagen. Wir haben darüber gesprochen, Griechenland steht unter enormem finanziellen Druck, muss auch weiter sparen, um das Haushaltsdefizit zu senken oder einen entsprechenden Primärüberschuss zu erzielen. Also das ist das eine. Und das andere ist der konkrete Deal, der jetzt beschlossen wurde mit der Türkei. Da braucht Griechenland ganz konkret Unterstützung, um diese Asylverfahren, die sehr schnell passieren müssen, auf den Inseln durchzuziehen. Und da sind bisher nur ein Teil der Leute, die versprochen wurden von anderen europäischen Ländern, auf den Inseln eingetroffen. Und um dann wirklich dieses Verfahren durchzuziehen, ab dem 4. April sollen dann ja wirklich wieder Flüchtlinge auch zurückgeschickt werden in die Türkei, braucht es noch deutlich mehr Unterstützung.
Um es konkret zu machen, ist da die Zahl in den Nachrichten oder in den Agenturen zu lesen, 2.300 EU-Helfer sollen in Griechenland helfen. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie viele von den 2.300 da sind?
Ich habe die jetzt nicht gezählt, aber es lässt sich
Dreistellig?
eher in Hunderten bemessen als in Tausenden. Ja. Also da gab es ja auch heute Meldungen, dass die ersten Beamten aus Deutschland eingetroffen sind, aber auch die Zahl, die von Deutschland versprochen wurde, ist noch lange nicht erreicht.
Herr Drutz, das muss einem da nicht als Grieche ja die Faust in der Tasche nicht aufgeben, sondern sich noch mehr ballen, wenn man merkt, was an Griechenland an Verantwortung abgeschoben wird und gleichzeitig ist die Hilfe eher zögerlich oder sie tröpfelt ins Land.
Das ist wahr, Herr Bormann. Und ich darf vielleicht erwähnen, dass ich auch während meiner Zeit als Abgeordneter des Europäischen Parlaments immer, wenn es um Debatten ging über die Migrationspolitik der Europäischen Union und vor wenigen Jahren war noch Lampedusa im Zentrum des Interesses. Ich habe immer davon gesprochen, dass leider unsere EU-Partner in dieser Frage eine sehr heuchlerische Haltung einnehmen. Und es war ganz einfach sehr weit entfernt, dieses Problem für die Mitgliedstaaten aus Mittel- und Nordeuropa. Jetzt, wo eben dieses Problem vor der eigenen Haustür gestanden ist, siehe eben auch die Situation in Deutschland, auch die innenpolitischen Konsequenzen, die diese Frage in Deutschland aufgeworfen hat. Hier hat man sich dann eben dazu durchgerungen, ja, wir müssen hier etwas gemeinsam tun, aber es mangelt eben noch an dieser Gemeinsamkeit. Erstens, ja, diese versprochene Hilfe, auch personeller Art, was Griechenland anbelangt, das geht nur tröpfchenweise und das ist auch mit großen praktischen Problemen verbunden. Und die andere große Frage, Herr Bormann, wo wirklich die europäische Solidarität unter einem sehr, sehr großen Test steht, ist eben die Frage, wenn es dann darum geht, Flüchtlinge in den eigenen Reihen, im eigenen Staat aufzunehmen, wie wird es dann wirklich ausschauen?
Herr Kritikos, Sie haben vorhin die Formel in die Runde gerufen, das darf man nicht trennen. Einerseits die Sparpolitik und die wirtschaftliche Lage Griechenlands und die Flüchtlingskrise. Aber was wir in den letzten 5 bis 10 Minuten besprochen haben, es ist doch eigentlich eins und mündet doch in die Frage, sollte man den Griechen nicht etwas erlassen an Schulden, weil sie sich jetzt um die Flüchtlinge kümmern müssen?
Ich hätte gesagt, wir müssen es trennen. Nicht darf man nicht trennen.
Wir müssen es trennen,
ja,
okay.
Ja. Ich denke nach wie vor, es ist besser hier, wie man so schon sagt, in Bruttozahlen zu denken und nicht in Nettozahlen. Ich erlasse dir was und dafür kümmerst du dich irgendwie darum. Daher genau sollte man es trennen. Ich glaube, es ist eben nochmal sehr wichtig, das als ein europäisches Problem zu sehen, das eben in Griechenland anfängt. Und wir können hier nicht so tun, als ob sozusagen Griechenland alleine mit diesem Thema irgendwie zurande kommen soll. Und indem wir sagen, wir lassen euch dafür ein bisschen schulden, haben wir eigentlich genau dieses Statement gemacht. Es geht darum, dass Europa genau an dieser Frage, ist es in der Lage, gemeinsam die Flüchtlingskrise zu bewältigen oder nicht, ja auch ein wichtiges Zukunftssignal aussenden kann, ob es ein echtes gemeinsames Europa gibt oder nicht.
Wir können dann in der nächsten Stunde nach den 21 Uhr Nachrichten das nochmal vertiefen, den Begriff Europa. Zumal aber eine Frage wichtig ist, Herr Landmesser, wie groß ist denn das Vertrauen der Griechen in Europa, nachdem man schon diese Finanzkrise, mit blauen Augen davongekommen ist?
Das ist schwer zu bemessen. Also
was sagen Sie denn?
In der Flüchtlingskrise hat sich gezeigt, dass, wie wir das eben diskutiert haben, dass es eigentlich keine richtige europäische Solidarität gibt, dass Grenzen geschlossen werden, ohne einen Partner in der EU einzubinden und ihnen auch zu fragen, was hat das eigentlich für Folgen für euch oder wie können wir euch helfen, diese Probleme dann auch aufzufangen, die mit den Grenzschließungen verbunden sind. Das wäre das Mindeste gewesen, wenn man eine solche Entscheidung trifft. Und deswegen ist da natürlich auch eine große Enttäuschung. Andererseits gibt es nach wie vor diese finanzielle Hilfe auch. Es gibt die Entscheidung, auch Kräfte nach Griechenland zu schicken, um den Griechen dabei zu helfen, das auch umzusetzen. Also es gibt immer wieder beide Seiten der Medaillen. Es gibt auch Versäumnisse von griechischer Seite, das sollte man auch nicht vergessen. Die griechische Regierung hat auch versprochen, dass sie 50.000 Plätze schafft in kurzer Zeit für Flüchtlinge und wurde dann aber trotzdem überrascht. Die 50.000 Plätze hätten dann schon zur Verfügung stehen können. Damit hätte man dann auch einiges immerhin auffangen können. Mhm. Also da gibt es auf beiden Seiten auch Versäumnisse, aber insgesamt fehlt diese europäische Solidarität, um ein solches Problem anzugehen und fehlt auch die Bereitschaft, das ist ja der Kern eigentlich, Flüchtlinge aufzunehmen, jetzt auch von den Menschen, die sich in Griechenland befinden, dann auch die Programme wirklich konsequent zu nutzen, die bestehen, dieses Relocation-Programm, dieses Umsiedlungsprogramm von Flüchtlingen aus Griechenland und aus Italien, das ist nur sehr schleppend in Gang gekommen und das muss jetzt wirklich aktiviert werden, um diesen Menschen auch, die in Griechenland sich befinden, eine Perspektive zu geben.
Wir haben gleich die Nachrichten, aber Herr Drutzas, Sie haben eine kurze Antwort auf meine Frage. Wie fühlt sich ein Grieche, wenn er immer schulmeisterlich belehrt wird im Sinne von, ihr müsst eure Hausaufgaben machen?
Wie würden Sie sich fühlen, Herr Bormann, wenn Sie eben laufend unter dieser Schusslinie, in dieser Schusslinie befinden würden? Wie gesagt, in Griechenland ist sehr vieles schiefgegangen in den letzten Jahren, Jahrzehnten und insbesondere was die ökonomische Krise anbelangt im Lande, das habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder auch gegenüber den deutschen Medien gesagt, ja, das sind selbstgemachte, selbstverursachte Probleme in Griechenland. Wir sind dafür verantwortlich. Was die Flüchtlingskrise aber anbelangt, da kann man, glaube ich, Griechenland nicht diesen Vorwurf machen.
Gut, aber beide Aspekte spielen in der nächsten Stunde eine Rolle. Wir fragen heute Abend im Themenabend Herkulesaufgabe für Griechenland, das Land zwischen Sparpolitik und Flüchtlingskrise. Was meinen Sie denn? Wie sollte sich Europa gegenüber Griechenland verhalten? Sollte man Griechenland helfen oder muss Griechenland das aus eigener Kraft schaffen? Die Flüchtlingskrise wie auch die Sparpolitik. Sie können uns anrufen 08000 441 777 und wir rufen Sie dann zurück und reden mit Ihnen. Bis gleich. Thank you.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann und Themenabend heißt auch für Sie ab 21.05 Uhr. Sie können mitreden, uns anrufen unter der Telefonnummer 08000 441 777. Und sollten Sie sich erst jetzt eingeschaltet haben, sage ich Ihnen kurz, worüber wir reden. Wir reden heute Abend über Griechenland und stellen die Frage, ist das für Griechenland eine Herkulesaufgabe? Auf der einen Seite die Wirtschaftskrise, die Sparpolitik, unter der die Griechen stöhnen, und auf der anderen Seite die Flüchtlingskrise. Die Griechen mögen doch bitte ihre Außengrenzen sichern und den Flüchtlingen helfen. Ist das überhaupt zu leisten für Griechenland? Was meinen Sie, sollte man den Griechen helfen von EU-Seite oder sollen die Griechen das alleine schaffen? 08000 441 777.
Das finde ich in der Tat hochdramatisch, dass man die jetzt quasi alleine lässt, obwohl man gesagt hat, ihr gehört zu uns, wir wollen euch haben, aber die lässt man ja so alleine mit so viel Flüchtlingen, mit so vielen Dingen, die Geld kosten, und es ist ja auch eine solch gefährliche Situation da.
Vom Grundsatz her ist diese ganze Flüchtlingspolitik total schwer zu ertragen, wo die da unten, die Flüchtlinge eigentlich in erster Linie mal allein gelassen werden. Dass die Griechen natürlich das dann auch noch zu tragen haben, ist blöd, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich da auch durchaus finanzielle Ausgleichszahlungen geben wird.
Die Unterstützung aufgrund der Finanzkrise, die bisherige Unterstützung, das ist das eine. Darüber kann man sich unterhalten, ob man es richtig oder falsch findet, aber aufgrund der aktuellen Situation finde ich weitere finanzielle Unterstützung für dieses Thema für richtig.
Mittlerweile ist es so, dass viele Griechen praktisch ihr persönliches Geld da hingeben. Die haben auch nicht viel, um die Leute da zu unterstützen.
Natürlich, denen muss man auch massiv jetzt helfen mit den Flüchtlingen. Das ist nicht deren privates Problem, das ist unser aller Problem und da müssen wir uns drum kümmern.
Alle EU-Staaten müssen mit vernünftig ausgebildetem Personal unterstützen. Dazu ist ja keiner in der Lage bei den Mengen. Das sind wir nicht in der Lage gewesen, die so schnell aufzunehmen und Wohnraum zu schaffen. Genauso wenig können sie die so schnell registrieren.
Ich glaube, dass eine gerechtere Verteilung innerhalb Europas wichtig wäre. Ich glaube nicht, dass man das auf ein Land wie Griechenland alleine austragen kann. Also es müsste Rumänien, Bulgarien, diese Länder müssten aufnehmen.
Sarah Klöser sammelte erste Stimmen zu der Frage, was soll man mit Griechenland tun? Dieses Land steht einerseits in einer Wirtschaftskrise mit Sparpolitik und auf der anderen Seite ist da die Flüchtlingskrise und die Griechen mögen sich um die Flüchtlinge kümmern und auch die Außengrenzen sichern. Was soll man tun? 08000 441 777, und Sebastian Schaaf aus Hannover ist am Telefon. Guten Abend, Herr Schaaf.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, hallo.
Ich bin da.
Ja, ich wollte einfach noch mal zu der wirtschaftlichen Lage auf die katastrophale Situation im Gesundheitswesen aufmerksam machen. Ich komme gerade wieder aus Griechenland. Ich habe einen Hilfstransport mit medizinischem Material runtergefahren, hatte mich da der Griechenlandhilfe aus Österreich, so ein kleiner Verein aus Salzburg, angeschlossen. Und ich finde es unglaublich, was das kleine Land einfach, wie das im Stich gelassen wird und wie katastrophal die medizinische Situation dort ist. Wir haben ein Behindertenheim beliefert, was gar nichts hatte, was die Babys und was die behinderten Kinder teilweise in Zeitungen einpacken musste. Wir haben da Essen und enterale Ernährung, Windeln viel hingebracht. Wir haben ein Ärztezentrum beliefert, was viele Leute behandelt, die ohne Krankenversicherung dastehen. Man muss ja wissen, dass in Griechenland, wenn der Job weg ist, irgendwann auch die Krankenversicherung weg ist. Und da arbeiten in so einem Ärztezentrum in Elinikoi 120 Ärzte kostenlos, um die Unversicherten zu behandeln, und die haben gar nichts. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie die katastrophale Situation in Griechenland im Gesundheitswesen dort gesehen wird und vor allem, was getan werden könnte, um das zu verbessern.
Herr Schaaf, wenn Sie das erleben und gleichzeitig die Flüchtlingsbilder sehen an der griechisch-mazedonischen Grenze und diese beiden Probleme, die das Land innenpolitisch hat und gleichzeitig die Flüchtlingskrise auch in Griechenland sich niederschlägt, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
Also zuerst mal ging mir da durch den Kopf, dass die Flüchtlinge von vielen Leuten dort, zum Beispiel vom Bürgermeister aus Lesbos, gar nicht als Flüchtlinge bezeichnet werden, sondern als Gäste. Die Gastfreundschaft der Griechen, die dort den Flüchtlingen auch noch das letzte Hemd geben, ist unglaublich. Na, also bei uns Wahlerfolg der AfD, wo niemandem irgendwas weggenommen wird, und dort werden die Flüchtlinge als Gäste bezeichnet und es wird das bisschen, was sie haben, auch noch geteilt. Und mir geht es durch den Kopf, dass es einfach eine Frechheit ist von der internationalen Gemeinschaft, dass auch noch die Obdachlosenküche in Piräus die für die Obdachlosen eigentlich kochen, die wir mit der Griechenlandhilfe unterstützen, jetzt auch noch für die Flüchtlinge kochen müssen, weil sie sehen, dass da die Not von den Flüchtlingen, die in Piräus sind, noch größer ist.
Wir stellen hier heute Abend die Frage, Herr Schaaf, ist das eine Herkulesaufgabe für Griechenland? Haben Sie eine Idee einer Lösung?
Erstmal muss die internationale Hilfe mit dem UNHCR und so weiter für die Flüchtlinge viel mehr verbessert werden. Und dann ist es ein Problem der europäischen Solidarität.
Das Wort speichern wir mal, europäische Solidarität. Da waren noch zwei andere Wörter, die wichtig sind. Herr Landmesser, haben Sie als Korrespondent auch den Eindruck, dass es bei den Griechen so ist, die beiden Wörter sind alleingelassen und im Stich gelassen, dass das ein vorherrschendes Gefühl ist?
Das ist im Moment sicher so, dass die Griechen dieses Gefühl haben, dass sie da im Stich gelassen werden. Andererseits, ich hatte das auch schon mal angedeutet, die Vorbereitung auf diese Situation, die sich abgezeichnet hat, war nicht besonders gut. Also Griechenland hat lange einfach damit gelebt, dass die meisten Flüchtlinge weitergezogen sind Richtung Nordeuropa und hat das mehr oder weniger geschehen lassen und sich da keinen Plan überlegt, was ist denn, wenn damit mal Schluss ist. Und dass natürlich Griechenland da auch einen Anteil tragen muss mit einem Asylsystem, was existiert und was natürlich auch offen stehen muss für Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Das ist auch ganz klar. Jetzt ist natürlich so, dass das Asylsystem völlig überlastet sein wird, wenn jetzt die Menschen, die in Griechenland sind, alle Asyl beantragen sollten in Griechenland. Und da braucht es die Unterstützung. Und da braucht es natürlich auch die unmittelbare Versorgung der Menschen, dass es da nicht zu unwürdigen Szenen kommt, wie wir sie in Idomeni gesehen haben. Alex. Aber da ist auch die Verantwortung der griechischen Behörden zu nennen, glaube ich, da richtig drauf zu reagieren, auch wenn natürlich das Land überfordert ist und europäische Solidarität braucht.
Alexis Tsipras hat ja gesagt, wir werden nicht akzeptieren, dass sich unser Land in ein Lager für menschliche Wesen verwandelt. Herr Droutsas, das ist ein klarer Satz, aber welche Folgen kann der denn haben? Das ist ja halbwegs eine Drohung. Womit kann denn Tsipras überhaupt drohen?
Ich glaube nicht, dass es angebracht ist, jetzt von irgendwelchen Drohungen oder Gedanken über Drohungen zu sprechen. Dazu ist die Situation wirklich zu kritisch
für alle. Wie meint er das dann in Ihren Ohren?
Es ist, glaube ich, mehr ein humanitärer Ansatz darin zu sehen, dass man eben in der Europäischen Union, im Europa von heute, einfach nicht diesen Ansatz wählen darf, zu sagen, ja, ich sage es jetzt ganz, ganz, ganz offen und ganz direkt, wir bezahlen Griechenland dafür, dass es Flüchtlinge im eigenen Lande hält, damit eben andere EU-Mitgliedstaaten, denen es im Moment auch besser geht, nicht von diesen Flüchtlingsströmen belastet werden. Und dieser Ansatz ist, glaube ich, ein sehr, sehr gefährlicher, auch für die Zukunft der Europäischen Union.
Herr Kritikos, Sie sind der Wirtschaftsmann in der Runde. Teilen Sie diese Formel, wir zahlen, die EU zahlt dafür, dass die Flüchtlinge in Griechenland bleiben?
Ich hoffe nicht, dass das das Ergebnis der weiteren Verhandlungen im europäischen Raum sein wird. Es kann eigentlich nach wie vor nur die eine Lösung geben, die Flüchtlinge anteilig an einem bestimmten Maßzahl in Europa zu verteilen und nicht dafür zu zahlen, dass sie in Griechenland bleiben können. Wir müssen auch, glaube ich, anfangen zu unterscheiden zwischen zwei oder drei Formen von Flüchtlingen. Und das ist etwas, was in dieser Debatte ja viel zu kurz kommt. Man wirft sozusagen alles zusammen in potenzielle Asylbewerber, die dann angenommen werden oder abgelehnt werden. Aber ich glaube, Flüchtlinge unterteilen sich einfach in solche, die tatsächlich für einen sehr kurzen Zeitraum Schutz suchen, bis in ihrem eigenen Land sozusagen wieder Frieden eingekehrt ist. Und dann wollen sie auch wirklich sofort wieder zurück. Und diejenigen, die tatsächlich in ein Land kommen, um dort dauerhaft zu bleiben. Diese Trennung wird viel zu wenig vorgenommen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2, auch das ist, warum ich glaube, dass man nicht sagen kann, jetzt einfach Griechenland soll dieses Problem lösen. Mit dieser Flüchtlingskrise, mit der wir jetzt derzeit in Europa konfrontiert sind, sind wir in einer ersten Runde von Flüchtlingen. Wir müssen einfach damit rechnen, dass sie in Zukunft, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, aus den leider doch anstehenden Veränderungen, in den klimatischen Veränderungen, wir noch mit ganz anderen Flüchtlingszahlen umgehen müssen. Und man muss wirklich anfangen, sich Gedanken zu machen, wie kann man ein gesamteuropäisches Konstrukt bilden, das in der Lage ist, größere Menschen, die nach Europa kommen, besser aufzufangen, besser zum Teil zu integrieren, aber auch zum Teil so zu behandeln, dass sie Schutzsuchende sind, die dann eben auch zurückgehen wollen. Das ist kein Problem, was in Griechenland gelöst werden kann.
Wir reden gleich mal über den Pakt mit der Türkei, ob dieser Pakt Griechenland entlastet in der Zukunft. Aber vorher Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Guten Abend, Frau Kleinen.
Guten Abend. Ich möchte mal eine Lanze für Griechenland brechen. Und zwar ist das Lesbos und Zypern nehmen Flüchtlinge auf, obwohl sie selber Probleme haben, zum Beispiel die Staatspleite, helfen sie Menschen, die noch viel schlimmere Probleme haben, nämlich Verfolgung und Flucht unter Lebensgefahr. Und davor sollte man echt den Hut ziehen, davor sollte man echt Respekt haben. Und das, da sollten wir in diesem Falle auch mal alle an einem Strang ziehen. Und
wer ist alle?
Zumindest Europa, komplett.
Was würde das bedeuten, wenn Sie das sagen? Was müsste Europa tun, um dort für die Griechen etwas zu tun?
Für die Griechen selber ist das schwierig, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall müsste man dann denen Mittel, also finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, die für die Flüchtlinge benötigt werden. Mhm.
Da gibt es ja 600 Millionen Euro, die sollen im Laufe der nächsten 3 Jahre gezahlt werden. Wir haben im Laufe der Sendung, Frau Kleinen, oft die Formel gehört, da muss es ein gesamteuropäisches Konzept geben.
Richtig, das sowieso.
Haben Sie noch Vertrauen in diese Formel?
Vertrauen ist die gute Frage, Hoffnung zumindest, sag ich mal so. Mhm. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwann mal funktioniert. Ich weiß, es klingt jetzt doof, wie die Hymne von Beethoven, alle Menschen werden Brüder. Ob das was wird, weiß ich leider nicht. Aber gerade jetzt in der Zeit wäre es ja wünschenswert.
Nehmen wir das Bild einfach so hin, alle Menschen werden Brüder. Herr Dotsas, wenn man die Finanzkrise Griechenlands sieht und jetzt die Flüchtlingskrise und die Armut der Menschen in Griechenland, gibt es da noch den Gedanken, vielleicht wäre ein Grexit doch gesünder gewesen?
Ich war guter Hoffnung, dass das Wort Grexit aus unserem Vokabular gestrichen worden wäre. Leider Gottes kommt dieses Wort immer öfters wieder in den Sprachgebrauch und in die Diskussion. Nein, Herr Bormann, ein sehr klares Nein. Ich glaube nicht, dass die Idee, die Vorstellung eines Grexit in der heutigen Situation Griechenland wirklich weiterhelfen würde. Mhm. Gegenteil, ich glaube, dass wenn wieder diese Diskussion entflammt, das könnte dann der Todesstoß sein für Griechenland und auch, was die Flüchtlingsfrage anbelangt, die Flüchtlingskrise für ganz Europa.
Herr Kritikos, als Wirtschaftsmann in der Runde, wäre ein Grexit, wir gucken mal ein paar Monate zurück, vielleicht doch die bessere Lösung für das Land und die Menschen gewesen, bevor man wusste, dass die Flüchtlingskrise auch noch dieses Land belasten wird?
Ich denke in jedem Fall nein. Ich weiß, ich bin hier unter den deutschen Ökonomen eher in der Minderzahl, aber ich denke nach wie vor, ein Grexit wäre für Griechenland die schlechteste aller Lösungen gewesen. Und das bleibt auch so, wenn wir die Flüchtlingsfrage hinzufügen. Griechenland hat einfach die Wahl zwischen einem Agrarstaat, der es jetzt mehr oder weniger ist, und einem modernen Staat, der es nur werden kann, wenn ein innovationsgetriebener moderner Staat, den es nur werden kann, wenn es im Euro bleibt und wenn es die Chancen, die der Euro bietet, nutzt. Das heißt also, wenn Griechenland in irgendeiner Form in Zukunft Wohlstand entwickeln will, seine innovativen Unternehmer bei sich behalten will, dann muss es im Euro bleiben. Mhm. Wenn es auch dieses Vertrauen, was eben mit dem Euro auch für das Land selber profitabel genutzt werden kann, wenn dieser Euro-Vertrauensvorschuss in Griechenland endlich genutzt wird, dann kann man eben in Griechenland tatsächlich auch so etwas wie eine Zukunftsperspektive entwickeln.
Aber
mit der Drachne ist das nicht möglich.
Es könnte ja was ganz Emotionales sein, Wolfgang Landmesser, dass die Griechen sagen, wir werden hier immer wie die Schüler behandelt, lasst uns da rausgehen, wir sind stark genug, wir schaffen das selber. Gibt es solche Gedanken und ist das eine Minderheit?
Es gibt natürlich Griechen, die sagen, was soll das Ganze? Wir gehen einfach aus dem Euro raus und wir machen wieder so wie früher und führen die Drachme wieder ein. Und das ist ja vor dem Euro auch nicht so schlecht gewesen. Aber es ist natürlich einiges passiert in der Zwischenzeit. Griechenland ist dem Euro beigetreten. Vielleicht hätte es zumindest zu diesem Zeitpunkt damals nicht dem Euro beitreten sollen, weil die Lage nicht so war, beziehungsweise die Voraussetzungen nicht gegeben waren, um wirklich in so einer starken Währung dann auch als kleines Land bestehen zu können, mit den Strukturschwächen, die Griechenland hat, auch mit der Wirtschaftsstruktur, die nicht gerade auf Exportwirtschaft ausgerichtet ist. Und es ist auch zu wenig passiert, um das in den guten Jahren sozusagen zu forcieren. Und jetzt ist es natürlich noch mal schwieriger. Andererseits ist es so viel diskutiert worden über den Grexit und so viel getan worden, um den Grexit zu verhindern. Und es ist auch schon an Reformen so viel angestoßen worden, dass es wirklich ein großes Scheitern wäre, wenn Griechenland ausgerechnet jetzt wieder diese Grexit-Diskussion ertragen müsste. Natürlich muss auch die griechische Politik einiges dazu beitragen, dass diese Diskussion nicht mehr aufkommt. Aber es wäre wirklich nach dem ganzen Weg, den Griechenland gegangen ist, auch mit der Diskussion im letzten Jahr, wo Griechenland ja fast aus dem Euro rausgeflogen wäre und Alexis Tsipras in letzter Sekunde nochmal die Kurve gekratzt hat, wäre es wirklich falsch, jetzt dann doch noch diesen Weg zu gehen.
Herr Drutsatz, ich tue Ihnen jetzt einen Gefallen. Ich mache jetzt eine Klammer um Grexit und wir fahren fort in der Sendung mit Klaus-Joachim Sichel aus Lübeck. Guten Abend, Herr Sichel.
Ja, schönen guten Abend. Die ganze Diskussion über Griechenland, was unsere europäischen Politiker machen, finde ich also sowas Verlogenes, wie es nur einmal sein kann. Durch die ganze Finanzkrise wird also Griechenland zurückgebombt ins Steinzeitalter, statt den Leuten zu helfen, in praktischer Art und Weise, dass man hingeht und sagt, hier habt ihr Vorschriften, die überflüssig, die unnötig sind, die bauen wir ab. Und jetzt haben sie die vielen Flüchtlinge an der Backe. Und da gehen wir dann hin und sagen, ja, 160.000 sollen über Europa verteilt werden und ein paar hundert sind erst abgeholt worden. Das war aber bevor diese vielen Flüchtlinge kamen. Und wir verlangen von einem Staat, der ja pleite ist, dass er all diese Kosten trägt. Die europäische Gemeinschaft muss Griechenland entlasten, die finanziellen Kosten tragen und diese 600 Millionen Euro, die da vorgesehen sind, das ist lachhaft. Mhm. Damit kommen die niemals über die Runden, sondern man muss denen wirklich helfen, dass sie zu einem vernünftigen Staat werden, so wie wir ihn kennen, und dass man die ganzen Dinge, die in der Vergangenheit gelaufen sind, die sind falsch und die muss man einfach verbessern.
Herr Sichel, glauben Sie denn, dass das Abkommen mit der Türkei Griechenland entlasten wird?
Es wird Griechenland entlasten, natürlich. Da werden welche rübergeschickt, die anschließend über andere Wege wieder zurückkommen. Und es werden andere kommen. Solange sie die Schlepper nicht in den Griff kriegen, werden die Menschen immer weiter in der Ägäis ertrinken. Und das wird zum Massengrab, genau das, was der Papst gesagt hat. Das können wir uns nicht an die Fahne stecken, sondern wir müssen einfach praktische Lösungen suchen. Und es ist ja hier schon angedeutet worden in der Sendung, dass man wenig Hoffnung auf die Türken hat. Und ich bin genauso der Meinung. Von den 6 Milliarden, die da rübergehen sollen in die Türkei, kriegt der Erdogan erstmal 3 Milliarden in seine Schatulle. Und vielleicht bleiben dann 1 Milliarde über, um denen da zu helfen. Also ich finde das also ganz schlimm, was man also hier den Griechen zumutet. Und wir sitzen hier im Norden im Trocknen und uns geht's gut. Und wir sagen, okay, lass die Leute doch da verhungern. Und ich finde das auch, diese ganze Diskussion mit der Rentenreform, natürlich muss da was gemacht werden, aber von der Rente leben ganze Familien und die haben dann ein paar hundert Euro Rente und da müssen nicht nur die Eltern und die Großeltern und die Kinder und die Enkelkinder von leben, sondern man muss endlich mal anfangen, denen ein vernünftiges System aufzubauen, damit die Griechen auch überleben können.
Herr Sichel, ich würde gerne Ihr Misstrauen gegenüber der Türkei aufgreifen. Ist Misstrauen das richtige Wort? Würden Sie das auch sagen?
Ja.
Gut, dann nehmen wir das Wort mal, Misstrauen gegenüber der Türkei. Wolfgang Landmesser, das Abkommen mit der Türkei ist seit 20. März in Kraft. Ist das in Griechenland in irgendeiner Weise spürbar?
Ja, die Griechen müssen jetzt die Voraussetzungen dafür treffen, dass das Abkommen funktionieren kann. Es basiert ja darauf, dass keine neuen Flüchtlinge mehr auf die Inseln kommen, was dadurch erreicht werden soll, dass alle, die neu ankommen, quasi nach einem Asylschnellverfahren wieder zurückgeschickt werden. Also dieses ein Syrer geht zurück in die Türkei und dafür nimmt die europäische Gemeinschaft einen Syrer wiederum auf. Das ist darauf ausgerichtet, dass das Geschäftsmodell der Schlepper zerstört wird. Das kann man so machen natürlich. Es ist allerdings zweifelhaft, was die Menschenrechtssituation angeht, ob das wirklich mit Menschenrechten vereinbar ist oder mit Flüchtlingskonventionen, was da passiert. Aber es kann natürlich vorübergehend funktionieren, wenn der Plan so aufgeht. Es ist ja auch schon so, dass die Zahl der Flüchtlinge zurückgegangen ist. Man weiß noch nicht genau, woran das liegt, aber im März sind doch nur noch die Hälfte der Flüchtlinge gekommen, die im Februar gekommen sind.
Es gibt ja dann also zwei Klassen.
Spricht dafür, dass das vielleicht langsam wirkt, aber es ist natürlich ein sehr hartes System und die Frage ist, ob es nicht dann wieder neue Wege gibt, die Schlepper sich ausdenken, um Flüchtlinge dann eben nicht über die Ägäis, sondern über andere Wege nach Europa zu bringen.
Wie werden denn die Flüchtlinge sortiert? Woher weiß man, du bist vor dem 20. März gekommen und du bist nach dem 20. März gekommen? Was passiert mit denen, die danach gekommen sind?
Das ist so, dass nach dem Abkommen sämtliche Flüchtlinge, die auf den Inseln ankommen, in diese Hotspots gebracht werden, da quasi festgehalten werden. Und es muss ja auch so sein, dass sie nicht weiterziehen können wie bisher. Bisher war es so, die Flüchtlinge wurden registriert nach einem mehr oder minder langen Prozess und sind dann auf die Fähren gegangen, nach Griechenland gefahren und dann weiter eben nach Nordeuropa. Mhm. Die hängen jetzt fest, diejenigen, die mit den Fähren nach Griechenland gekommen sind. Die anderen sind in den Hotspots und da wird es jetzt irgendeine Entscheidung geben, ob sie bleiben können oder ob sie gehen müssen.
Ist Hotspot ein anderer Begriff für ein geschlossenes Lager?
Hotspot ist dieser Begriff, den die EU sich da ausgedacht hat, kein besonders schöner Begriff, finde ich. Und es war lange nicht ganz klar, was sollen denn diese Hotspots überhaupt leisten. Die Griechen haben das vielleicht anders verstanden als andere in Europa, die gedacht haben, okay, die Griechen machen das jetzt, die treffen da die Entscheidung, wer darf bleiben. Und dann werden die nicht bleiben dürfen, wieder direkt zurückgeschickt. Das war illusorisch, dass das einfach so von heute auf morgen funktioniert. Aber da hat keiner richtig ehrlich drüber gesprochen. Und jetzt, Monate später, wird dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt machen wir wirklich aus diesen Hotspots wirklich Internierungslager und entscheiden dort im Schnellverfahren, wozu natürlich wieder sehr, sehr viele Unterstützung gebraucht wird aus den anderen EU-Ländern, entscheiden darüber, wer bleiben kann, wer gehen muss. Mhm.
Herr Drutsas, ist das für Griechenland nicht eine Rolle, wo Griechenland in die Rolle gerät, der Buhmann zu sein, Jetzt haben wir eine Rückkopplung. Sind Sie wieder da, Herr Drutsas?
Ich höre Sie wieder gut, ja.
Wunderbar. Meine Frage war, ist das nicht für Griechenland eine Buhmann-Rolle? In Griechenland wird entschieden, du musst gehen, du wirst zurückgeschickt und du darfst bleiben. Ist das für Griechenland nicht eine unangenehme Rolle, die dieses Land da einnimmt?
Natürlich ist es eine unangenehme Rolle, wenn das eben auch so präsentiert wird, dass eben Griechenland allein für diese Entscheidungen verantwortlich ist. Ich glaube deswegen, dass man hier zu einem anderen Verfahren greifen müsste, dass es eine Art europäisches Asylrecht gibt und dass eben die Europäische Union in ihrer Gesamtheit darüber entscheidet. Mhm. Ich glaube, das wäre ein erster Weg. Herr Bormann, darf ich vielleicht nur die Gelegenheit zum Anlass nehmen, vielleicht noch einen Gedanken zu diesem Abkommen mit der Türkei zu sagen? Weil ich glaube, es gibt einen grundsätzlichen falschen Ansatz in meinen Augen in diesem Abkommen seitens der Europäischen Union, nämlich, dass man sich vollkommen auf einen Drittstaat, in diesem Fall eben die Türkei, verlässt. Das Abkommen steht und fällt eben mit dem Willen der Türkei, hier dieses Abkommen wirklich umzusetzen. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass die Türkei bis jetzt die Flüchtlingskrise sehr gezielt für die eigenen außenpolitischen Ziele genützt hat, wage ich hier ein bisschen zu bezweifeln oder ein bisschen meine Angst auszudrücken, dass eben die Türkei hier auch in der Zukunft so agieren wird, je nachdem, wie ihre außenpolitischen Ziele erfüllt worden sind oder
nicht.
Gut,
das ist eine Spekulation, Herr Drutsas, aber wenn das so ist und wir nehmen den Außenminister Steinmeier beim Wort, man muss mit der Türkei, weil es ein Land in zentraler Lage ist, reden. Haben Sie denn eine andere Lösung?
Nein, ich zweifle ja auch nicht an, dass dieser Ansatz richtig ist. Es ist aber die Frage zu stellen, ob man sich als Europäische Union vollkommen eben auf einen Drittstaat, eben auf die Türkei verlassen kann und verlassen muss. Dass man mit der Türkei sprechen muss, dass man mit der Türkei hier ein richtiges Abkommen erzielen muss, das ist klar. Man darf aber hier, glaube ich, die Realität nicht vor Augen verlieren, dass die Türkei ein sehr schwieriger Verhandlungspartner ist. Sie hat es gezeigt während der Verhandlungen, sie zeigt es auch heute noch, dass die Umsetzung des Abkommens nicht eine Selbstverständlichkeit sein wird.
Um Missverständnissen vorzubeugen, wir reden heute Abend im Themenabend nicht über die Türkei, sondern die Türkei ist ein Aspekt, wenn wir darüber reden.
Aber ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Ein wichtiger Aspekt und er spielt auch eine Rolle in der Frage, ist das eine Herkulesaufgabe für Griechenland? Dieses Land steht zwischen Sparpolitik und der Flüchtlingskrise. Unsere Frage, was soll man mit Griechenland tun? Soll man Griechenland helfen oder sollen die Griechen das alleine lösen? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Michael Lug aus Bremen. Guten Abend, Herr Lug.
Moin, moin. Entschuldigung.
Kein Problem.
Ich habe mal ein Rechenbeispiel gemacht. Ich sage einfach mal, Griechenland hat 8 Millionen Einwohner und 50.000 Leute zu Besuch. Wenn man das hochrechnet auf die BRD, wären das 4 Millionen Leute. Ne? Also 8 mal 50.000. Ne?
Ich rechne das jetzt nicht nach. Ich vertraue Ihnen in dieser Frage.
Nein, ich mache das einfach mal, weil es einfacher ist. Ich weiß auch nicht genau.
Gut, ich weiß, worauf Sie raus wollen. Ja, worauf wollen Sie raus?
Ich will darauf hinaus, dass Griechenland vielleicht die Arschkarte hat, um es mal handwerklich auszudrücken. Ich war selber auf Lesbos. Ich bin der festen Ansicht, dass auf Lesbos weniger Griechen leben als Flüchtlinge oder Asylanten. Ne? Mhm. Und Griechenland hat überhaupt keine Chance. Also ich wiederhole nochmal so Sachen aus der Bild-Zeitung. Griechenland soll kriechen. Die Griechen sollen kriechen. Sie sollen ihre Inseln verhökern. Die komischen Leute, die niemand eine Krawatte anhaben. Also der Finanzminister, gut, der ehemalige.
Lassen wir diese Boulevard-Schlagzeilen mal außen vor. Ich finde das mit der A-Karte, was Sie gesagt haben, ist ja auf den Nenner gebracht aus Ihrer Sicht. Ich würde das gerne mal Herrn Kritikos fragen. Ist aus wirtschaftlicher Sicht, hat Griechenland da auch die besagte Karte?
Ich denke ja, man wird hier kaum trennen können zwischen wirtschaftlicher und politischer Sicht. Ich denke, dass hier auch, zumindest ist das mein persönlicher Eindruck, dass eben das vergangene Jahr und die Verhandlungen im vergangenen Jahr zwischen den Gläubigern Griechenlands und Griechenland, die ja nicht immer reibungslos abgelaufen sind, dass das auch noch so ein bisschen hineinspielt. Also wenn man an die doch sehr leichtfertigen Aussagen der österreichischen Ministerin hört, ihr könnt noch nicht mal eure Grenze sichern, es wüsste Österreich, wie man eine so große Seegrenze sichert, dann hat man einfach das Gefühl, dass tatsächlich Griechenland gewissermaßen zum Teil isoliert ist innerhalb der Europäischen Union bei dieser Frage. Und dass manch Politiker, der im letzten Jahr sozusagen das Gefühl hatte, sich zu viel von diesen griechischen Politikern sagen zu müssen, dass er oder sie die Gelegenheit jetzt nutzt, zurückzukeilen. Mhm. Und das kann man zusammenfassen unter dieser Karte mit Folgen, die sowohl politisch wie auch wirtschaftlich natürlich in Griechenland voll zum Tragen kommen und einmal mehr deutlich machen, dass das kein griechisches Problem ist. Da kann ich auch nur noch mal letztlich Herrn Landmesser widersprechen. Er hat auch vorhin, Sie haben vorhin auch so deutlich gesagt, noch mal, Griechenland war schlecht vorbereitet auf die Krise, wenn die Balkanroute geschlossen wird. Ich kann nur immer wieder und immer wieder sagen, das ist kein griechisches Problem. Und indem wir sagen, Griechenland war schlecht vorbereitet, isolieren wir wieder ein Land in einem europäischen Thematik. Ich glaube nach wie vor, dass Europa schlecht vorbereitet war und nicht Griechenland. Und dass wir, solange wir hier nicht sozusagen auf EU-Ebene auch tatsächlich eine Gesamt-EU-Verantwortung sehen, wir keine gute Lösung finden werden, sondern immer diesen Versuch, den schwarzen Peter weiterzuspielen. Und das wird nicht gut enden.
Ich gebe Ihnen recht, Herr Kritikos, dass es insgesamt eine europäische Lösung geben muss. Aber dennoch muss man ja mit den konkreten Problemen, wie sie sich stellen, umgehen. Und da gab es eben die Zusage auch, Griechenlands 50.000 Plätze zu schaffen. Diese 50.000 Plätze wurden nicht geschaffen. Und dann ist Griechenland in diese Situation quasi reingerasselt auch. Natürlich sind andere dafür verantwortlich, dass Griechenland sich in dieser Situation befindet. Aber als Regierung muss man auch für Geschehnisse, Vorkehrungen treffen, die vielleicht nicht im eigenen Interesse sind und die vielleicht von anderen verursacht werden und die nicht europäisch solidarisch sind. Das ist Realpolitik, der sich Griechenland da stellen muss und sich dem auch entsprechend hätte, ja, sich darauf entsprechend vorbereiten müssen. Darauf, das sage ich nach wie vor. Wobei natürlich die europäische Verantwortung ist sehr, sehr im Vordergrund und ohne diese Verantwortung ist Griechenland allein gelassen und kann diese Krise bei weitem nicht bewältigen.
Das Stichwort europäische Verantwortung, Herr Droutsas, Sie waren ja ehemaliger Außenminister in Griechenland. Gibt es für Sie als Politiker ein Beispiel, wo Sie sagen, da hat das mit der europäischen Solidarität geklappt?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Baumann. Und da erwischen Sie mich irgendwie auf den falschen Fuß, weil...
Dann lassen Sie mich einspringen.
Ja, bitte, ja, gerne.
Ich will erst noch den falschen Fuß wissen, wieso Sie auf dem falschen Fuß sind. Weil interessant ist, dass alle, Sie beschwören ja auch die europäische Lösung, aber Sie haben kein Beispiel, dass es mal funktioniert hat. Was macht Sie dann so optimistisch?
Wie gesagt, ich habe auch vorhin gesagt, wir müssen alle an eine gesamteuropäische Lösung glauben und auch daran arbeiten, weil es, glaube ich, keine andere wirklich Alternative gibt.
Gut.
Aber es ist leider eine Realität, dass heutzutage, insbesondere heutzutage, die Europäische Union viel zu sehr, die EU-Mitgliedstaaten viel zu sehr auf ihre eigenen Nationalismen schauen, viel zu sehr die eigenen staatlichen Interessen verfolgen als das gesamteuropäische Interesse. Das konnten wir in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut verfolgen.
Das wissen
verfolgen.
Wir auch, aber wir sind auf der Suche nach einem Positivbeispiel, ob das irgendwann mal geklappt
hat. Ich hoffe, dass Herr Kritikos hier einspringen kann.
Und er hat jetzt das Wort, bitte
schön. Ja, ich denke, dass die Rettungspakete 1 und 2 für Griechenland durchaus europäische Solidarität waren, die in der Richtung richtig funktioniert haben. Und ich nehme hier das Rettungspaket 3 explizit heraus. Ich glaube, dass die ersten zwei Rettungspakete tatsächlich auch von Solidarität getragen waren. Und hätte es Gelegenheit gegeben, konstruktiv gemeinsam dieses Problem wirklich komplett sozusagen zu einer Lösung zu führen, dann hätten wir Griechenland heute in einem anderen Zustand.
Aber wir müssen trennen, das haben Sie zu Beginn der Sendung auch gemacht, dass die Wirtschaftsfrage eine andere Frage ist als die Flüchtlingsfrage. Wo ist für Sie da der Unterschied?
Bei der Wirtschaftsfrage in den vergangenen 6 bis 7 Jahren ist es tatsächlich gelungen, eben auf Basis von europäischer Solidarität eine Vereinbarung zu treffen. Wir übernehmen eure griechischen Staatsschulden, wenn ihr dafür gewisse Leistungen erbringt. Das war machbar. Es war eben auch von der Anforderung her zwar auch neu, aber irgendwie noch mit einem vorgezeichneten Weg. Ich glaube, dass man, was die Flüchtlingskrise angeht, tatsächlich eben auch mit einer Form von Problemen konfrontiert wird, die man so bisher nicht kannte und die alle in Europa unvorbereitet getroffen haben.
Ich noch kurz Nachfrage an den Wirtschaftsmann in der Runde. Kann es sein, wenn es um Geld geht, ist man sich, um die Rettung von Geld geht, ist man sich schneller einig, als wenn es um die Rettung von Flüchtlingen geht, oder ist das zu harsch formuliert?
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sozusagen mit diesem Rettungspaket 1 und 2 wirklich die Rettung von Geld so stark im Vordergrund stand. Auch da war ja allen immer klar, dass das Geld nur anteilig gerettet werden kann. Und es war eben die Frage, wie kann man im Prinzip ein Paket schnüren, was zum einen tatsächlich einen Teil des Geldes rettet, zum anderen eben aber auch ein Land dazu in die Lage versetzt, Reformen zu machen, die es in den vergangenen 20 Jahren nicht gemacht hat.
Hier machen wir einen Punkt, was die Wirtschaft...
Da würde mich nochmal interessieren, wenn ich da nochmal kurz nachfragen darf.
Herr Landmesser, bitte.
Ja, Herr Kritikos, also wie Sie dazu kommen, dass jetzt ausgerechnet die beiden ersten Rettungsprogramme aus Ihrer Sicht eher ein Erfolg waren im Vergleich zum dritten, weil es gibt ja auch die Kritik auch von Teilnehmern an diesen ersten beiden Programmen wie dem IWF, dass zu sehr auf die Haushaltszahlen geachtet wurde, zu viel gespart wurde und auf die Strukturreformen, um das jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, zu wenig geachtet wurde, darauf geachtet wurde, dass die griechischen Regierungen darauf Wert legen und nicht Ausgaben zusammenkürzen und dann eben diese Haushaltszahlen erfüllen.
Ja, ich selber habe diese Kritik ja auch
Teil des Problems.
Ja, ich selber habe diese Kritik mehr als einmal ja auch so formuliert. Mir ging es mehr um die Frage, gelang es in der Vergangenheit europäische Solidarität zu erzeugen, nicht, dass dieses Rettungsprogramm zu 100% erfolgreich war. Es ging nur darum, dass wir tatsächlich eben ein positives Beispiel für solidarisches Verhalten innerhalb Europas finden.
Gut, das war das Beispiel dafür. Punkt. Thomas Wawerla aus Hamburg. Guten Abend, Herr Wawerla.
Ja, guten Abend in die Runde.
Sie haben das. Also ich, ja, bitte.
Ja, ich möchte sagen, was auch die Vorredner gerade gesagt haben, dass die Schuldenkrise Griechenlands und die Flüchtlingskrise mal prinzipiell miteinander gar nichts zu tun haben. Und die EU in der Schuldenkrise sehr viel Solidarität gezeigt hat und den Griechen versucht hat zu helfen und mit vielen, vielen Milliarden geholfen hat, die nie wiederkommen werden. Und da hat sich Solidarität bewiesen. Aber in der Flüchtlingskrise, ja, da hilft Europa zurzeit gar nicht, weil es ja auch gar keine europäische Lösung im Moment gibt. Es gibt ja, oder es gab einen deutschen Sonderweg. Und die anderen Länder haben ja so gut wie nichts an Hilfe gezeigt oder schotten sich ab. Sowohl Frankreich mit 20.000, England gar nicht, Dänemark gar nicht, nur Schweden, Deutschland, Österreich haben Flüchtlinge aufgenommen. Und ich sehe nicht, wie alle Optimisten in der Runde immer, wo denn die europäische Lösung liegen soll.
Wir sind ja heute Abend, unser Fokus richtet sich ja auf Griechenland, Herr Wawerla. Was sollte man denn für Griechenland tun? Sollen die das alleine regeln oder soll da geholfen werden, womöglich sogar mit mehr Geld oder mit Erlass von Schulden? Was meinen Sie?
Also um den Schuldenerlass Griechenlands kommen wir ja gar nicht herum. Und zwar sollte man das aber doch nicht vermischen, dass man jetzt die Schulden erlässt, weil die Griechen jetzt mehr Flüchtlinge aufnehmen, sondern weil so das erste oder zweite, dritte Rettungspaket gar nicht zu der richtigen Lösung geführt hat. Mhm. Auf der anderen Seite muss natürlich auch Griechenland mal endlich zeigen, dass sie sich mal anstrengen, so wie Irland oder so wie Portugal, sich auf die richtige Richtung zu setzen. Und wenn das nicht passiert, naja, ich meine, es sind auch ihre Steuern, die da dann versickern. Und ich meine, Griechenland hat ein großes Problem seit 30 Jahren, seit Ende der Militärdiktatur. Das ist die Korruption. Und daran liegt es ja, dass Griechenland überhaupt nie auf die Beine gekommen ist.
Herr Wawerla, ist es denn zulässig, dass man das, was Sie an Kritik üben an Griechenland, mit der Flüchtlingsfrage in eine Büchse schmeißt?
Überhaupt nicht. Das hat auch nichts miteinander zu tun. Gar nichts.
Wollte ich nur sicher sein, dass Sie das auch trennen. Herr Drutsas, als ehemaliger Außenminister, wie hören Sie diese Benotung, die Griechen müssen erstmal ihren eigenen Laden aufräumen und dann können sie jammern?
Ich habe das immer wieder auch gesagt und kann das nur wiederholen. Mir ist bewusst, die Finanzkrise in Griechenland, die Wirtschaftskrise ist hausgemacht. Hier müssen wir uns selbst an der Nase nehmen und die notwendigen Reformen durchführen. Reformen, nicht nur Kürzungen von Gehältern, Pensionen und so weiter. Mhm. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und da ist ja nach wie vor das politische System in Griechenland dran schuld.
Gut, aber die Auswirkungen für die Menschen der Wirtschaftskrise und die Auswirkungen für die Griechen, dass jetzt Flüchtlinge kommen, das kommt ja doch zusammen zu dem Punkt, dass weniger Geld im Land ist und das Geld benutzt werden muss für Menschen, die dahin geflohen sind. Ist das für die Griechen nicht klar nachzuvollziehen, dass sie dann sagen, das wollen wir nicht, uns geht es schon schlecht genug?
Ich glaube, nach wie vor ist, glaube ich, noch dieses Gefühl der Gastfreundschaft in Griechenland, was die Flüchtlinge anbelangt, im Vordergrund überwiegt. Ich war selbst vor einigen Tagen in Lesbos und konnte das wirklich auch mit eigenen Augen sehen, dass, was vorhin schon angeführt wurde von einem Zuhörer, dass eben die Flüchtlinge dort als Gäste bezeichnet werden, das ist wahr. So sieht man nach wie vor im Moment die Flüchtlinge dort.
Sie sagen noch wann, genau. Wann kippt genau das Ihrer Meinung nach? Wann
deswegen kippt das? Das wollte ich eben betonen, Herr Bormann. Ich weiß nicht, wann das kippen kann, aber dass es kippen wird, ist, glaube ich, ein Faktum. Und ich darf hier betonen, die Gefahr der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus, dass es hier einen Anstieg gibt in Griechenland, ist gegeben. Die Gefahr, dass diese neonazistische Partei, die sogenannte Goldene Morgenröte, wieder neue Höhen erleben wird, ist gegeben. Und ich darf daran erinnern, dass eben diese Partei, diese goldene Morgenröte, nicht aufgrund der Finanzkrise in Griechenland entstanden ist, sondern aufgrund der Migrationskrise, die wir in Griechenland bereits vor einigen Jahren hier erlebt haben. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr und in meinen Augen die allergrößte Gefahr, der wir hier begegnen müssen.
Herr Landmesser, haben Sie Anhaltspunkte für diese Gefahr als Korrespondent?
Das ist natürlich, wie Herr Drutzers das sagt, das ist das Thema dieser goldenen Morgenröte, die Fremdenfeindlichkeit auch. Und gerade in Vierteln, auch in Athen, wo die Arbeitslosigkeit sehr, sehr hoch ist, wo es quasi keine Geschäfte mehr gibt, die die Krise überlebt haben, wo quasi die ganze Infrastruktur zusammengebrochen ist, wo die Menschen ihren Job verloren haben, da kann sowas natürlich dann auf fruchtbaren Boden fallen, wenn die goldene Morgenröte, wenn die Aktivisten da argumentieren, da sind auch die Flüchtlinge dran schuld. Da ist die EU natürlich dran schuld und der Euro ist dran schuld, aber die Flüchtlinge eben auch. Und das ist dann eine Gemengelage, wo diese Partei natürlich auch wieder Zuwachs bekommen kann. Es ist die Frage, wie lange jetzt diese Situation anhält, wie groß die Hilfe ist aus Europa, wie schnell man da wieder wegkommt und auch wieder über andere Dinge reden kann, außer der Flüchtlingskrise und über das, was in Griechenland wirklich noch angeschoben werden muss, auch an Reformen.
Alexander Kohl aus Papenburg. Guten Abend, Herr Kohl.
Guten Abend, Herr Baumann. Ja, mein Punkt zur Sache, den ich habe, ist folgender. Man darf eigentlich die humanitäre Hilfe nicht vor einer finanziellen Hilfe stellen. Ich finde es eigentlich immer sehr kritisch, wenn darüber geredet wird, dass
Herr Kohl, wir haben ein Problem. Die Leitung ist ganz schlecht. Sie uns denn, sind Sie per Handy unterwegs oder am Festnetz?
Ich bin per Handy unterwegs.
Tun Sie uns den Gefallen, rufen Sie nochmal an. Wir kommen noch zueinander, aber rufen Sie nochmal an. So hat das wenig Sinn. Wir verstehen Sie ganz schwierig. Es klingt wie aus dem Weltall. Legen Sie nochmal auf und rufen nochmal an. Ja? Bis gleich. Dann hat Gertrud Tamina aus Ahrensburg das Wort. Guten Abend, Frau Tamina.
Guten Abend. Ich wollte sagen, dass in der ganzen Diskussion auch in der Politik zurzeit die Visionen fehlen. Es wird, Flüchtlinge werden wie eine manövrierbare Masse gesehen und dann landen sie jetzt in Griechenland an und dann sollen sie wieder in die Türkei zurück. Spricht niemand mehr mit den Flüchtlingen. Auch Flüchtlinge haben ja eine Vorstellung, Visionen und das kann auch abgefragt werden. Und ebenso könnte die EU Visionen entwickeln für ihre Mitgliedsländer, die jetzt sagen, nein, wir wollen das nicht. Könnte man auch sagen, was könnte man machen? Wo könnte man hier ein Dorf machen? Wo könnte man sie mit integrieren? Wo könnte man sie mitnehmen, damit sie auch der Bevölkerung zugutekommen? Mhm. Und das geht einfach nicht, dass wir uns von einer christlich-sozialen Partei, von der AfD und vom Daesh treiben lassen und in Europa zerfällt es alles und jeder wartet ab, was passiert und wer das meiste Geld bezahlt, auch wenn wir Misstrauen haben bei der Türkei, dann muss das der UNHCR mitbegleiten. Wir müssen auch gucken, wir müssen einfach sagen, hier müssen eher Standpunkte sein und Korridore, wo wir auch gucken, wo bleibt das Geld und wo sind die Flüchtlinge dann geschützt und können auch hierher.
Frau Tamina, wenn wir mal Ihr Wort der Vision aufgreifen und Sie versetzen sich mal kurz in die Lage Griechenlands. Was wäre denn für Sie eine Vision für Griechenland?
Ich sehe das gar nicht so abwegig zu sagen, dass Griechenland dafür auch Entgelt kriegt. Dass genauso wie wir der Türkei Geld geben, können wir auch der Griechenland sagen, natürlich ist ein gewisser Schuldenerlass jetzt richtig, denn wer die meiste Last trägt, der muss auch dafür einen Ausgleich haben können. Ich sehe das nicht dass das obsolet ist, diesen Gedanken zu haben. Ja. Und wir sollen aber auch die Flüchtlinge fragen, wo ihre Visionen sind, wenn sie heimkehren wollen oder wenn sie hier bleiben wollen.
Bleiben wir mal in Griechenland und fragen mal Herrn Drutzers, ist das eine Möglichkeit, dass Tsipras sagt, wir machen das, aber wir brauchen noch mehr Geld oder hat er überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, Geld zu fordern?
Herr Bormann, das müssen Sie Herrn Tsipras fragen, was in seinem Kopf vorgeht. Und Sie mögen das vielleicht jetzt als oppositionspolitische Rhetorik wieder interpretieren, aber ich glaube, das, was in Herrn Tsipras Kopf im Moment vorgeht, ist rein, wie er sich auf den Premierministersessel in Griechenland noch halten kann, weil er innenpolitisch unter sehr, sehr großem Druck geraten ist.
Das nehmen wir jetzt mal als Oppositionsvotum. Deshalb frage ich Herrn Landmesser, gibt es die Möglichkeit für Tsipras gegenüber der EU zu sagen, ich brauche mehr Geld, so wie das ja Erdogan auch tut, und dann kann ich die Sache besser lösen, oder hat er diese diese Macht nicht?
Naja, mit dieser Position ist er ja auf den letzten Gipfel gegangen. Das waren zwei Punkte. Es muss eine Lösung mit der Türkei, oder drei wichtige Punkte. Es muss eine Lösung mit der Türkei geben. Es muss eine Lösung zur Verteilung der Flüchtlinge geben. Und es muss zusätzliche finanzielle Unterstützung geben. Und das hat er mit diesem Deal nur teilweise bekommen. Es gibt immer noch keine klare Zusage, wie die Flüchtlinge verteilt werden auf die Länder, ob Griechenland da wirklich substanziell unterstützt wird. Es gibt finanzielle Unterstützung, es gab auch schon davor finanzielle Unterstützung, das sollte man nicht vergessen. Es gibt ja die entsprechenden europäischen Töpfe auch, das hat auch funktioniert, das hat teilweise auf griechischer Seite auch Probleme gegeben, wie man von Seiten der EU-Kommission hört, diese Gelder dann auch rechtzeitig abzurufen und sie zu nutzen, um den Flüchtlingen dann auch zu helfen oder eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Da sind sicher auch Versäumnisse auf griechischer Seite, aber er hat natürlich nach wie vor auch die Position als Ministerpräsident in der Runde der 28 diese Forderung zu stellen, und es gibt natürlich nicht überall Sympathie für Griechenland, aber es gibt doch auch gerade jetzt in der Person der Bundeskanzlerin durchaus auch großes Verständnis für die Situation Griechenlands. Und da hat er auch Partner in der EU nach wie vor.
Alexander Kohl, Sie sind wieder da. Jetzt bin ich gespannt, ob die Leitung besser ist. Hallo, Herr Kohl.
Guten Abend, Herr Bormann. Hört man mich jetzt besser?
Aber perfekt. Jetzt nochmal von vorn, bitte.
Ja, gerne. Und zwar meine Anmerkung zu dem Thema ist, natürlich ist es gerade ein Riesenproblem, dass Griechenland zwei gewaltige Probleme im eigenen Land stemmen muss. Man darf aber in meinen Augen die humanitäre Hilfe, die mehr als notwendig ist, nicht vor der finanziellen Hilfe stellen. Wenn ich gerade gehört habe, die Summe, dass Griechenland über 3 Jahre 600 Millionen Euro bekommt, finde ich jetzt eigentlich ein Witz, muss ich sagen. Die Gastfreundschaft, die auch gerade angesprochen wurde, kann man mit kleinen finanziellen Unterstützungen oder auch mit Hilfsgütern oder andere Fachkräfte, die vor Ort noch helfen können, am Leben halten. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, den wir auch in ganz Europa gebrauchen können. Aber meine eigentliche Frage dazu ist, wir sind eine Union, wir sind Europa, und dafür erwarte ich eigentlich auch eine enorme Solidarität. Und da ist dann eigentlich meine Frage auch an die Experten in der Runde, warum nicht von Präsident Hollande aus Frankreich sowie von Bundeskanzlerin Merkel mehr Druck an die Balkanländer gegeben wird, damit die ihre Grenzen mehr öffnen, um Griechenland in dem Bereich nach oben zu entlasten.
Mhm. Ich stelle die Frage erstmal an Herrn Droutsas, der wird uns das nämlich sagen, weil er hat in Wien studiert, hat also ein gewisses Erinnerungsvermögen an Österreich. Und die Frage an Herrn Droutsas ist, sind Sie eigentlich sauer auf Österreich als Grieche, weil Sie wissen, dieses Land hat die Balkanroute mit, muss man sagen, mit dicht gemacht.
Wie gesagt, das Wort sauer ist vielleicht ein bisschen zu weit getrieben, aber Österreich trägt leider hier eine sehr, sehr große Verantwortung. Und wenn ich das vielleicht so sagen darf, hat sehr unverantwortlich gehandelt. Und ich bin vielleicht deswegen besonders sauer, weil die Entscheidungen in Österreich in dieser Angelegenheit auch aus rein innenpolitischen Motiven gefällt wurden. Ganz einfach, weil eben auch dort die Rechtsaußen, die Rechtsextremen wieder sehr, sehr stark an Boden gut gemacht haben, in den Umfragewerten vorne liegen, und deswegen hat man sich bemüßigt gefühlt, hier eben diese Agenda selbst zu übernehmen. Und das ist, wenn ich das vielleicht noch aussprechen darf, Herr Bormann, ist in meinen Augen eine sehr unverantwortliche Politik und insbesondere eine sehr unverantwortliche Europapolitik.
Wäre es für Sie eine Lösung für Griechenland, wenn man die Balkanroute wieder öffnen würde, die griechisch-mazedonische Grenze?
Es geht nicht darum, nur die Grenze zur ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien zu öffnen und die Balkanroute zu öffnen. Ich glaube, das wäre auch nicht der richtige Weg, einfach wieder Flüchtlinge durchzuwinken. Es bedarf hier einer gemeinsamen Entscheidung, wer welche Leute dann letztendlich aufnimmt. Ich glaube, daran krankt das Gesamte, wenn wir davon sprechen, wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung, daran krankt es eben, dass hier nicht alle EU-Mitgliedstaaten bereit sind, ihren Anteil an Flüchtlingen aufzunehmen. Mhm. Solange das nicht geschieht, glaube ich, wird kein System wirklich zum Erfolg führen.
Herr Langmesser, gibt es denn inzwischen zumindest Gerüchte darüber, wenn Flüchtlinge wieder zurückgeführt werden in die Türkei und andere syrische Flüchtlinge dürfen dafür nach Europa kommen? Gibt es Gerüchte über einen Verteilungsschlüssel oder ist das nach wie vor absolut im Nebel?
Also bin ich jetzt nicht nah genug dran. Ich habe ja früher in Brüssel auch gearbeitet, aber müsste jetzt auch nochmal die Kollegen da fragen, was sie hören. Also nach meinem Wissen gibt es da noch keine Lösung. Es gibt ein Kontingent von einigen Tausend, die erstmal aufgenommen werden sollen. Und das soll ja auch nur begrenzt passieren. Man spekuliert einfach darauf, dass irgendwann dann dieser Strom von Flüchtlingen gestoppt ist, weil das Geschäftsmodell der Schlepper zerstört worden ist und dann braucht man im Grunde gar keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Das ist natürlich, denke ich, sehr, sehr kurzfristig gedacht und am Ende muss es dann wieder auf die Frage zurückgeführt werden, wer nimmt die Flüchtlinge auf? Finden wir einen Schlüssel, finden wir ein Verteilungssystem, finden wir eine solidarische Lösung? Aber wir reden da immer im Kreis über dasselbe Thema. Letztendlich mangelt es eben an der Bereitschaft auch eines Großteils der Mitgliedstaaten, da mitzumachen. Die Probleme sind bekannt. Es gibt diesen Druck von rechten Parteien und die Regierungen lassen sich dann auf diesen Druck mehr oder weniger ein und sind bereit, dann auch Grenzen zu schließen und europäische Solidarität aufs Spiel zu setzen. All diese Phänomene beobachten wir ja leider.
Herr Kritikos, gäbe es wirtschaftliche Möglichkeiten, dieses europäische Solidaritätsmodell finanziell zu unterfüttern, anders gesagt Anreize schaffen, sodass jeder sagt, ich nehme Flüchtlinge auf? Ist damit Geld was zu machen?
Das ist eine gute Frage. Ich fürchte aber, dass insbesondere in den osteuropäischen Ländern die Bereitschaft, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, nicht mit Geld zu erkaufen ist. Mein Eindruck ist doch, dass man hier aufgrund der, wie soll ich sagen, in der Vergangenheit nicht sehr hohen Durchlässigkeit gegenüber Menschen aus Nicht-Europa, dass hier einfach noch die grundsätzliche Hürde, plötzlich ein gewisses Kontingent aus Syrien oder Irak aufzunehmen, doch sehr hoch ist. Mhm. Und ich glaube, dass man hier letztlich tatsächlich nicht mit finanziellen Mitteln wird arbeiten können, sondern wahrscheinlich nicht umhinkommen wird, auf der einen Seite mehr Aufnahmebereitschaft in den westeuropäischen Ländern zu versuchen zu erzeugen und auf der anderen Seite in den osteuropäischen Ländern durch eher nicht finanzielle Unterstützung Strukturen zu schaffen, die es eben auch osteuropäischen Ländern machen, nicht europäische Menschen aufzunehmen.
Das dahinter, heißt, dahinter verbirgt sich die Formulierung, dass Sie glauben, es gibt so ein paar Länder, die sogenannten Willigen, und die anderen kommen davon, was die Flüchtlingsaufnahme angeht?
Ich würde nicht sagen, sie kommen davon, sondern man muss ihnen mehr Unterstützung eben geben. Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll in den osteuropäischen Ländern, weil man dieses Problem bisher eben nicht hatte. Mhm. Insofern bedarf es eben weniger der finanziellen Unterstützung als vielmehr eben der nicht finanziellen Unterstützung. Sei es, dass man eben Strukturen hilft aufzubauen, angefangen beim Lernen von Sprache, bei Integration lokal vor Ort, bis hin eben zu logistischer Unterstützung. Ja. Ich glaube, man ist in den Ländern tatsächlich noch weniger darauf vorbereitet als eben in Westeuropa.
Ich habe zu Beginn der Sendung Kanzlerin Merkel zitiert. Sie hat gesagt, Griechenland braucht unsere Hilfe. Die EU wird Griechenland solidarisch unterstützen. Wolfgang Langmesser, wir erinnern uns an die Bilder Angela Merkels in der Presse Griechenlands, als es um die Wirtschaftsfinanzkrise ging. Welches Image hat die Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage in Griechenland?
Ja, das ist gewissermaßen die Ironie der Geschichte, dass Angela Merkel ja eigentlich im Fokus der griechischen Kritik stand zu Beginn der Finanzkrise als die eiserne Kanzlerin wurde sie genannt oder sie wurde in einer SS-Uniform abgebildet und was da alles an Diffamierungen auch zu sehen war, das merkt man jetzt nicht mehr, sondern jetzt wird sie eher als Verbündete gesehen in dieser extremen Krise und als eine der wenigen Politiker in der EU, die Verständnis haben für die Situation der Griechenlands und Griechenland zur Seite steht. Also das ist die Koalition, die ich eben auch erwähnt habe, dass Griechenland durchaus auch Unterstützung in der Kanzlerin jetzt hat und auch eine große, soll ich sagen, Nachsicht auch in dieser Situation, wo Griechenland gefordert ist, diese Krise, diese Doppelkrise zu bewältigen. Und das wurde bisher nicht erwähnt. Es ist ja nicht nur ein finanzielles Problem, sondern ich glaube, es ist vor allem auch ein Kapazitätsproblem der griechischen Verwaltung, einerseits diese Reformen durchzuziehen, was eine sehr komplexe Geschichte ist, gerade für eine Regierung, die unerfahren ist, solche politische Probleme auch zu bewältigen. Und dann gleichzeitig Kapazitäten gebraucht werden, um diese Flüchtlingskrise zu bewältigen, um die Kapazitäten für die Flüchtlinge aufzubauen. Das ist, glaube ich, das wesentliche Problem, dem Griechenland im Moment gegenübersteht.
Meine Herren, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch eine Minute. Das heißt, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Und Herr Drutsas, ich habe an Sie die Bitte, sagen Sie uns doch mal auf Griechisch einen schönen Abend und gute Nacht.
Καλό βράδυ, καλή νύχτα από την Αθήνα.
Vielen Dank, meine Herren, für diese interessante Runde und vielen Dank all denen, die uns angerufen haben zu der Frage, die Herkulesaufgabe für Griechenland. Was soll Europa tun? Wie kann Europa helfen? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen geht es um Ihr Geld. Wir fragen, wenn Sparen sich nicht lohnt, wie sorge ich für das Alter vor? Sie kennen das mit den Zinsen. Wie können Sie fürs Alter vorsorgen? Vielleicht gut sparen? Das erfahren Sie morgen hier um 21 Uhr. Sie können anrufen ab 20.30 Uhr oder uns schreiben ndr.de/redezeit. Wenn Sparen sich nicht lohnt, wie sorge ich für das Alter vor? Am Mikrofon war Andreas Bormann. Tschüss, machen Sie es gut.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.